Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ladies and gentlemen, please take your seats. The screening is about to begin. Please switch off your mobile phones.
Arthur, hilft es dir, jemanden zum Reden zu haben?
It just felt more like that. It felt like theater. We blocked it out.
Vamos a estar bien tú y yo, ¿no?
Estamos bien.
Den är oändlig. Den kan bara omvandlas.
Yeah, I want to thank you and all the audiences here and around the world.
Lâche! Traître! Sale juif!
So what happens next? What do we do next?
How old are you, Moses?
I'm 20.
16.
20.
I'm 23.
Ich glaube, wir sollten reden.
Okay. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll.
So klangen sie, die 76. Filmfestspiele von Venedig. Viel Hollywood und auch altbekannte Autorenfilmer wechselten sich auf dem ältesten Filmfestival der Welt ganze 10 Tage lang täglich ab. Heute Abend erfahren wir dann, wer von ihnen den Goldenen Löwen gewinnen wird. Und wir wollen in dieser Sendung die Zeit nutzen, das ganze Festival Revue passieren zu lassen. Dafür stehe ich auch schon vor dem legendären Hotel de Bain. Und dort im Foyer wartet schon Anke Lewicke auf mich mit ihren, nein, mit unseren Bildern vom Lido. Letztes Jahr wurde das Hotel de Bain, das gut 500 Meter vom Festivalzentrum steht, seit Jahren zum ersten Mal wieder eröffnet. Und für die deutsche Kulturgeschichte ist der Ort natürlich sehr wichtig, nicht nur, weil Thomas Mann hier große Teile von Tod in Venedig verfasst hat. Auch für das Festival war das der Ort des Glamours und der großen Partys. Daran erinnert jetzt dieses Jahr eine Ausstellung von 300 großformatigen Polaroids mit den Stars und Freunden des Festivals. Und Anke Lewicke hat sich diese Ausstellung bislang angesehen. Anke, 300 Polaroids, die ja eigentlich dazu da sind, so Schnappschüsse einzufangen. Sie zeigen uns die Regisseure und Schauspieler der letzten 30 Jahre.
Ja, und ich bin ganz beeindruckt, weil natürlich viele Erinnerungen damit verbunden sind. Natürlich wird man so ein bisschen melancholisch, wenn man die Toten sieht, wie eben Abbas Kiarostami oder Claude Chabrol. Und dann haben die aber auch so eine Gegenwärtigkeit, diese Polaroids. Du hast das ja schon gesagt, das sind so Momentaufnahmen gewesen. Und man hat immer das Gefühl, die gucken einen alle direkt an. Also es gibt keiner, der nach unten oder zur Seite guckt. Die nehmen uns alle ins Visier. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass auch die Regisseure sich so in Szene setzen, also sich ins rechte Licht rücken. Also Spike Lee sehen wir ja sonst eher immer kämpferisch, aber der sitzt hier ganz völlig entspannt. Greenaway umarmt sich selbst, ja, und Scorsese ist in Denkerpose. Und ja, Claude Chabrol habe ich schon erwähnt. Und der schaut so genüsslich rein. Da kann ich mich dran erinnern. Ich habe mal ein Interview mit ihm hier gemacht für die Biester. Und ich musste eine halbe Stunde warten. Und dann hat er mir erklärt, warum. Weil er musste seinen Nachtisch eben noch in Ruhe aufessen. Und hier sehen wir auch Ken Loach, den Briten. So sieht man noch den Schatten ganz schön. Er guckt einen so verschmitzt an. Auch da habe ich so eine kleine Anekdote. Ich habe ihn mal interviewt und der schaute mich an und streckte mir 3 Finger entgegen. Ja, weil Deutschland gegen England 0-3 verloren hat.
Neben diesen Erinnerungen von damals wollen wir natürlich auch auf dieses Jahr blicken und zunächst erstmal mit der Atmosphäre, unseren Bildern des Festivals anfangen. Man muss ja sagen, dem Festival ging es nicht gut vor 10 Jahren. Es hat sich jetzt echt gemausert und man muss sagen, diese Veranstaltung ist zu neuem Leben erweckt worden. Und nicht nur, weil das Hotel de Bain endlich wieder eröffnet worden ist.
Nee, ich habe wirklich die ganze Zeit das Gefühl, auf dem Filmfest zu sein. Also, dass nach dem Kino eigentlich der Film auch weitergeht. Und ich finde, die haben sich hier unheimlich viel Mühe mit der Infrastruktur gegeben. Also es haben noch mal mehr Kinos aufgemacht. Und sie haben so einen Kinogarten, nennen sie es, Giardini del Cinema, aufgemacht. Ja, und da gibt es viele Bütchen, wo man ganz schön sitzen kann, Pizza essen kann, Kaffee trinken. Und es gibt eben Dauerkarten für Studenten und Studentinnen, die alle angereist kommen. Es werden Schlafmöglichkeiten angeboten. Und natürlich gibt es auch noch die ganzen Lido-Rentner und Rentnerinnen, die auch sehr, sehr gerne ins Kino gehen. Und man spürt einfach, dass es schon eine sehr kinobegeisterte Nation ist. Geht ja das auch so in den Schlangen? Ich kann da zwar nicht mitreden, aber es wird immer mit Händen und Füßen stundenlang über die Filme diskutiert. Also das macht einfach nur Spaß schon beim Zusehen.
Ja, das stimmt. Eigentlich haben ja die Franzosen immer so dieses cinephile Etikett, dass sie eigentlich die Nation sind, die das Kino lieben. Die Italiener lieben es etwas anders, muss man sagen. Die Franzosen wahrscheinlich intellektuell. Aber in der Tat, man sieht, wie kinoverrückt dieses Land ist. Und es tut sich auch an sich was. Italien ist ja mit ganz anderen Schlagzeilen gerade bei uns sehr präsent. Aber die Italiener gehen auch gerne noch ins Kino. Anders als die Deutschen, muss man ja sagen.
Ja, sie lieben vor allen Dingen auch das italienische Kino. Da sind die Schlangen immer am längsten. Und der Applaus ist auch besonders lang. Und sie haben aber auch hier eine Taktik umgestellt, habe ich mir erklären lassen. Und zwar früher schien es immer so, dass sich Sommer, Strand und Kino eben ja nicht zusammengingen. Und deshalb hat man alles im Herbst gestartet, wenn auch die Schulferien, die ja relativ lange hier sind, vorbei waren. Aber jetzt hat man das umgelegt und viel mehr Filme im Sommer gestartet und das funktioniert unheimlich gut. Also die Leute, ja, vielleicht sind sie einfach auch ganz froh, wenn sie nach dem Strand einfach mal in einen klimatisierten Raum gehen könnten. Ja, aber das ist jetzt nur so ein kleines Beispiel, aber man ist so viel flexibler, habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt so nach Deutschland gucke, oh, wenn dann die Zahlen runtergehen, dann gibt es immer so eine pessimistische Stimmung, aber hier hat man das Gefühl, ja, das Kino ist nicht tot, es lebt weiter.
Das Interessante ist, weil wir ja noch uns in der Ausstellung befinden, ist, dass wir viele von denen, die wir hier auf den Fotos sehen, auch dieses Jahr wieder gesehen haben, beziehungsweise Leute, die ihre Filme da hatten. Polanski sehen wir hier, aber auch Catherine Deneuve war da, Meryl Streep war wieder da. Das ist auch so eine Art Familientreffen jedes Mal wieder.
Ja, Festivals sind doch auch eine Art Familientreffen. Das geht uns doch auch mit den, ja, unseren Journalistenfreunden aus aller Welt. Ich komme mir manchmal vor wie auf so einem internationalen Kegelclub-Ausflug.
Wir werden jetzt natürlich noch weitersprechen in der Sendung über den aktuellen Festivaljahrgang, dann in unserer großen Kritikerrunde nach 15 Uhr. Davor hören wir aber noch einen der vielen politischen Dokumentarfilmer, die hier dieses Festival zum Teil auch dominiert haben.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
In der Schatzkammer des Topkapi-Serais leuchteten die Vitrinen von Gold. Alles andere lag im Dunkeln. Ich griff nach seinem Arm. Ohne die Augen von den Schätzen zu lassen, gingen wir weiter.
Mustafa! Nereye gidiyorsun, Mustafa!
Die Frau kam von hinten. Wir fuhren auseinander und starrten uns an. Er der falsche Mann, ich die falsche Frau.
Ach, Entschuldigung. Üskünüm. Pardon, I didn't...
Sie gingen weg. Ich war ja alleine, Carsten im Hotel geblieben. Wäre ich weiter mit diesem Mann durch den Serai gegangen, wo wäre ich jetzt?
Buyurun, Tauköse.
Oh, Mustafa.
Mein Vater war stinkreich. Er arbeitete so viel, dass er nie zu Hause war. Irgendwann packte meine Mutter uns Kinder ein und zog mit uns weg. Er wurde krank und bekam Krebs. Im Krankenhaus bot er einer Krankenschwester 100.000 Euro für eine Tasse Tee. Sie hat ihm keine gebracht, weil sie total verwirrt war deswegen. Er starb. Natürlich nicht wegen dem Tee, der nicht kam, sondern wegen dem Krebs. Keiner kam zu seiner Beerdigung. Ich bin wie er. Ich quatsche nur über Geld die ganze Zeit. Ich habe da nichts gelernt. Ich weiß natürlich, dass mein Geld mich nicht vor Krebs schützt, aber ich kann mir wenigstens die besten Ärzte leisten.
Vollbild, das Filmmagazin, sendet heute live von den 76. Filmfestspielen von Venedig und ich bin nicht mehr im Hotel de Bon, sondern wieder im Studio der lieben Kollegen des italienischen Radios. Gar nicht so leicht, sich hier gerade durchzukämpfen, weil zurzeit um den großen Palazzo del Cinema heftig demonstriert wird. Es sind mehrere Demonstrationen. Es heißt, von ein paar verwirrten Fridays for Future Aktivisten, die den Tag wahrscheinlich verwechselt haben, wird unter anderem gegen Kreuzfahrtschiffe in Venedig demonstriert, wie La Repubblica berichtet, und auch gegen eine geplante Mehrwertsteuererhöhung. Und wie das aussieht, wenn die Demonstranten den roten Teppich belagern, können Sie auf unserem Twitter-Kanal sehen, @dlfkulturfilm. Doch wir wollen jetzt weiter ins Kino gucken und nochmal die wichtigsten Erkenntnisse und Bilder zusammenfassen. Und dazu gehört auch die Einsicht, dass es ein starkes Jahr für den politischen Dokumentarfilm war. Ein Beispiel dafür ist Kollektiv von Alexander Nanau. Darin beobachtet der Regisseur eine Gruppe von Investigativjournalisten, die die breit angelegte Korruption im rumänischen Gesundheitssystem aufdecken.
Ausgangspunkt war der tragische Brand im Nachtclub Kollektiv 2015, der zum Sturz der sozialdemokratischen Regierung unter Viktor Ponta führte. Der Film zeigt, wie viele Brandopfer in Krankenhäusern an Verletzungen starben, die bei gewöhnlicher Pflege gar nicht tödlich hätten enden müssen. Das ist der Anfang eines unfassbaren Skandals, dessen Folgen bis heute nicht komplett aufgearbeitet sind. Als ich Alexander Nanau zum Interview traf, wollte ich zunächst von ihm wissen, wofür denn dieser Club Kollektiv und seine Besucher eigentlich standen.
Die standen natürlich für eine bestimmte Generation, nicht? Eine Generation zwischen, sagen wir mal, 18 und 35, die sehr proeuropäisch ist, europäische Werte schätzt, aber auch ihr Leben so sehr westeuropäisch aussieht eigentlich, nicht? Die arbeiten alle in Multinationals und führen ein sehr so ein Globetrotter-Leben auch und wollen natürlich, dass ihr Heimatland, da wo sie leben, dass man sich in dem Land ein Leben gestalten kann, das eigentlich wie in Westeuropa ist, nicht? Und Osteuropa ist natürlich dadurch, dass es seit 30 Jahren sozusagen nach den Umstürzen 89, es hat sich ja wirklich, die Elite hat sich ja nicht wirklich geändert. Die Elite dieser Länder, also je mehr man nach Osten geht, ist sozusagen die gleiche. Also jetzt sind die Nachkommen der ehemaligen Kommunistischen Partei sind an der Macht seit 30 Jahren. Natürlich aber sehr stark unterstützt von Westeuropa. Alles, was Business heißt in Westeuropa, hat diese korrupten Leute an der Macht erhalten, hat Geschäfte mit ihnen gemacht. Und ja, jetzt befinden wir uns sozusagen in der Lage, in der wir diese Länder kaum noch von diesen korrupten Eliten befreien können. Und auch wenn die Justiz jetzt was machen will, sagen diese Eliten, zu Recht nicht, weil der Westen sagt ja, oh, ihr seid korrupt und die müssen ins Gefängnis und das geht ja nicht, das ist alle. Und die sagen natürlich dann zu Recht, diese Eliten, Moment mal, wir haben mit euch zusammen die Korruption gemacht. Mit all den Firmen aus Österreich, aus Deutschland, aus Frankreich. Wir haben das zusammen gemacht und jetzt sagt ihr, wir sollen ins Gefängnis und ihr lebt weiter mit dem Geld, das wir zusammen geklaut haben aus diesem Land, das geht nicht. Also die Situation ist sozusagen komplex. Nichtsdestotrotz, eine junge Generation will natürlich das Ganze loswerden und will sich ein normales Leben gestalten.
Nach dem Brand im Kollektiv kommt es dazu, dass einige der Überlebenden in Krankenhäusern sterben, an Wunden, die eigentlich nicht lebensgefährlich sind zunächst. Das ist der Ursprung dieses Skandals, der schließlich dazu geführt hat, dass die sozialdemokratische Regierung gefallen ist. Es geht im Kern um gepanschte Desinfektionsmittel auf einer ganz großen Skala in Rumänien. Sie zeigen am Anfang, wie Investigativjournalisten dahinter kommen. Und ich fand es ganz spannend zu sehen, dass die Investigativjournalisten selber zwar schockiert über das Ausmaß sind, aber wirklich überrascht über das fatale Gesundheitssystem sind sie nicht.
Naja, das Gesundheitssystem in Rumänien ist natürlich kein sehr weit entwickeltes, sagen wir mal. Und Ärzte werden geschmiert, das ist normal, nicht? Also das kommt natürlich auch aus dem Kommunismus, dass Autoritäten, und Ärzte sind ja auch Autoritäten sozusagen, dass sie ihre Position missbrauchen, um sich zu bereichern, ja? Und im Gesundheitssystem ist es ganz normal, dass auch die Ärmsten mit einem Umschlag mit Geld zum Arzt gehen. Und die Ärzte akzeptieren das. Es ist sozusagen so ein Geben und Nehmen, nicht? Also man weiß, wie es funktioniert. Was ein Schock war in diesem Fall, war, dass diese Brandopfer natürlich, die sind dann nach dem Brand in die Krankenhäuser eingeliefert worden, was ja auch okay ist. Nur weiß sozusagen jeder Arzt und jeder Gesundheitsminister müsste das wissen, dass Brandopfer in Brandkliniken behandelt werden müssen. Warum? Weil Brandopfer natürlich offenes Fleisch haben und jegliche Infektion lebensgefährlich wird. So. Und das haben natürlich die Autorität nicht gemacht. Die haben dem ganzen Land vorgespielt, wir können auf die 180 Verletzten aufpassen, wir haben die Kapazitäten und wir haben das Know-how und wir haben die richtigen Krankenhäuser dafür, was natürlich eine große Lüge war.
Wie in Deutschland heißt es dann immer, ne? Die Qualität wie in Deutschland.
Genau, wie in Deutschland, das war eins der Slogans der rumänischen Politiker, vor allem des Gesundheitsministers von damals, der hieß Nicolae Bănicioiu. Und zusammen mit dem Premier, mit dem Victor Ponta, haben sie das ganze Land belogen. Wir brauchen nichts. Und das Lustige ist, dass auch alle Botschafter im Land sofort Hilfe angeboten haben. Also von England bis Frankreich bis Deutschland. Alle wollten sofort helfen, die Leute rausfliegen. Und sie haben gesagt, nein, nein, wir brauchen nichts. Man weiß nicht, warum sie es gemacht haben. Man weiß wirklich nicht, warum macht man Statements, die ganz klar zum Tode mancher Menschen führen werden, obwohl man die Kapazität hat, sie gleich auszufliegen. Und was auch nicht passiert ist und wo auch alle geschockt waren, war, dass eigentlich, wir haben in Europa, wir sind ja auch ein EU-Land, und auch für Nicht-EU-Länder hat Europa, dieses wunderbare Europa, das sozusagen auf uns alle aufpasst, in vieler Hinsicht, hat einen Mechanismus, der heißt Protection of Europe. Nicht, da drückt jedes Land, wenn es eine Katastrophe gibt oder ein Brandunfall oder ein Erdbeben oder was auch immer, wo mehrere Verletzte da sind, die nicht behandelt werden können im Land, drückt man einen Knopf Und sofort, innerhalb von Stunden, fliegen NATO-Flugzeuge ein, die equipped sind. Und die verteilen sie auf Krankenhäuser in Europa. Und das haben sie nicht gemacht und haben sich geweigert, das zu machen. Und das war eigentlich der Schock. Der Schock war, dass jemand imstande ist, also alle großen Professoren des Landes, alle Ärzte, der Gesundheitsminister und der Premier, dass sie geschlossen dastanden vor Kameras und gesagt haben, wir können diese Leute behandeln. Und das war ein Schock, weil irgendwie dachten alle Leute, okay, Korruption passiert natürlich. Und die kleine Korruption, nicht das Schmieren der Ärzte. Aber über Leichen gehen, das war ein Riesenschock für alle.
Jetzt gibt es diese Recherchen dieser täglichen Sportzeitung übrigens, was ich ganz interessant finde, dass es so eine Zeitung ist, die diesen Skandal aufdeckt, was ja im ersten Moment mit dem Sport sehr wenig zu tun hat. Liegt es daran vielleicht, dass in Rumänien der klassische Investigativjournalismus gar nicht so populär ist in den Medien?
Ich glaube, es ist ein bisschen vergleichbar mit Italien, was die Medien anbelangt. Nicht? Die meisten Medien sind in Händen von 2-3 Mogulen. Das heißt auch sofort, dass politisches Interesse eine Rolle spielt und so weiter und so fort. Das Lustige ist, dass diese Zeitung eigentlich auch in der Hand eines dieser Mogulen ist. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass der Journalist, der in unserem Film der Protagonist ist, der eine lange Karriere hinter sich hat, in der er wirklich seine Unabhängigkeit bewiesen hat, er hat sich sozusagen eine Position verhandelt in dieser Zeitung und hat gesagt, okay, diese Zeitung, ich kann diese Zeitung führen, wenn ihr wollt, aber nur, wenn ich komplette Freiheit habe. Und das haben sie ihm auch gegeben, weil er natürlich Profit eingebracht hat mit dem Sport, nicht? Und der Catalin Tolontan, der die Hauptfigur sozusagen in diesem Film, der investigative Journalist, hat als Sportjournalist angefangen und war so der bekannteste Sportjournalist. Und dann, seine Passion war immer Investigation. Und dann hat er angefangen, Investigationen im Sport zu machen. Und seine Investigationen haben sogar dazu geführt, dass Sportminister nicht nur gefallen sind, sondern auch nach Gerichtsurteilen ins Gefängnis sind. Das heißt, dass die Leute wirklich Vertrauen in ihm haben. Er hat auch einen Blog und ist sozusagen wirklich so die Vertrauensperson in Sachen Journalismus. Man glaubt ihm, man weiß, das ist handfest und ehrlich. Und das hat natürlich dazu geführt, dass nach dieser Katastrophe, die ein bisschen Tschernobyl insoweit ähnelt, dass es wieder Autoritäten waren, die gelogen haben, obwohl eine Katastrophe vor allem da stand und gelogen haben, wir können das, es wird nichts passieren, es ist nichts passiert, nicht, und das ist vergleichbar mit Tschernobyl. Und dann war er sozusagen der Journalist, an dem sich dann Whistleblower gerichtet haben. Die Whistleblower hatten Vertrauen, dass er die Wahrheit publizieren wird und zwar, dass nicht ein einziges Brandopfer in einem rumänischen Krankenhaus behandelt werden kann.
Jetzt stürzt die Regierung auf Grundlage der Erkenntnisse und es wird eine Expertenregierung einberufen bis zu den nächsten Wahlen. Deshalb gibt es auch einen neuen Gesundheitsminister, dem dürfen Sie auch folgen. Jetzt hätte ich gerne die Frage, wann sind Sie mit Ihrem Projekt denn eingestiegen? Weil das ist ja ein Fall, der sich über eine längere Zeit streckt. Ja. Sie bekommen auch eine unglaubliche Nähe zu diesem neuen Gesundheitsminister. War das eine Voraussetzung, dass Sie da einsteigen? Also wie wurden Sie involviert? Wie ist dann letztendlich Ihr Filmkollektiv entstanden?
Genau. Von der Zeit her sozusagen, die Regierung ist natürlich nach dem Brand schon gefallen. Die sozialdemokratische Regierung, die Ponta-Regierung, die gesagt hat, dass wir alle behandeln können. Das hat natürlich auch mit Tolontans Investigation zu tun, aber noch nicht wirklich. Es gab wirklich eine Demonstration, Massendemonstration nach dem Feuer und da ist die Regierung gestürzt und dann ist die Expertenregierung, das was wir eine technokratische Regierung nennen, das kennen wir aus Italien auch, gibt es auch oft in Italien, die wurde dann eingesetzt. Und das Spannende ist natürlich, dass der erste Gesundheitsminister, den wir im Film sehen, gegen den Tolontan, gegen dessen Lügen Tolontan kämpft, ist eigentlich ein Technokrat. Ja, das heißt, darum ist mir auch ganz wichtig, es geht nicht darum, wer an der Macht ist oder welche Partei an der Macht ist oder welche nicht an der Macht ist. Ich glaube, es geht darum, dass die an der Macht sind, dass wir Presse brauchen und Pressefreiheit brauchen, um wirklich darauf aufzupassen, dass die an der Macht sind, egal wer es ist, uns nicht umbringen.
Sie haben auch einen Vater, der ein Kind verloren hat. Sie haben eine Überlebende, eine Architektin, die ihren Körper ganz anders ausstellt. Wie wichtig war es neben der Beobachtung der Prozesse, der Recherchen, der ganzen Korruption, die aufgedeckt wird, wie wichtig war es Ihnen auch noch, die Überlebenden oder die mit den Folgen der Katastrophe umgehen müssen? Welche Rolle sollten Sie in diesem Dokumentarfilm für Sie haben und wie inszenieren Sie sie letztendlich?
Naja, inszenieren tue ich gar nichts, weil es natürlich ein observationaler Dokumentarfilm ist und sozusagen ich greife nie ein. Ich filme wirklich einfach nur, was vor der Kamera passiert. Ich habe gesagt, nie, lass uns das nochmal sagen, nie. Ich filme wirklich Leben, wenn es stattfindet und dann montiere ich das. Die Wichtigkeit dieser Leute, also das ist die Balance im Film sozusagen, dass wir sehen Autoritäten, wir sehen Journalisten und wir sehen echte Menschen, nicht? Die unter dem gelitten haben, was passiert ist. Und für mich stellen sie sozusagen jeden Zuschauer dar, weil es uns allen passieren kann, nicht? Und das kann uns allen passieren unter Trump, das kann uns allen passieren unter Salvini, das kann uns allen passieren unter der AfD. Also sobald Populisten wie in Rumänien an die Macht kommen, heißt es automatisch, und das müssen die Leute verstehen, heißt es automatisch Inkompetenz. Das heißt, diese Leute werden immer inkompetente Menschen in den Staatsapparat reinbringen, damit sie ihnen servieren, damit sie das machen, was sie wollen. Nicht? Wir haben es ja gerade in Österreich erlebt. Nicht? Man verkauft sozusagen ein ganzes Land sogar, wenn es ein bisschen Geld dafür gibt. Und das müssen wir, glaube ich, verstehen. Nicht? Wir sind natürlich das alte politische Bild satt. Man kann es aber nicht mit Populisten ersetzen. Was sie am meisten auszeichnet, ist Inkompetenz. Ja? Gier und Inkompetenz von Menschen, die wirklich nicht, eigentlich kein Interesse daran haben, dem Volk zu dienen.
Alexander Nanau über seinen Dokumentarfilm Kollektiv über Rumänien, aber auch ein allgemeingültiger Blick in staatliche Korruptionsmechanismen. Wir geben jetzt gleich ab an die Nachrichten in Berlin, hören uns dann wieder live vom Lido di Venezia mit einem Dokumentarfilm über den großen Regisseur Edgar Reitz.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Edgar Reitz hat eine sehr enge Beziehung mit dem Filmfestival in Venedig. Er war hier häufig zu Gast, auch im internationalen Wettbewerb, unter anderem mit seinen Heimatfilmen. Gestern war Edgar Reitz am Lido in einer anderen Rolle zu sehen, als Hauptdarsteller in einem dokumentarischen Porträt über ihn. Die Regisseurin des Werks hören wir gleich. 800 Mal einsam. Ein Tag im Leben von Edgar Reitz heißt ein Dokumentarfilm, der gestern hier bei den Filmfestspielen von Venedig seine Weltpremiere feierte. In der schönen kleinen Sektion Classici, eine Sektion, die sich der Filmgeschichte in unterschiedlichen Formen widmet. Und Edgar Reitz ist mit seinen Werken längst Teil der Filmgeschichte. Und in diesem schönen Porträt sehen wir ihn im Gespräch mit der Regisseurin Anna Hepp. Beide sprechen sie über sein Leben, seine Werke und auch über die Zukunft des Kinos. Und das natürlich im schönsten Schwarz-Weiß, wie es bei Edgar Reitz nun mal gar nicht anders geht. Ich konnte kurz vor der Premiere mit Regisseurin Anna Hepp sprechen und wollte von ihr eingangs wissen, was sie am Werk von Edgar Reitz fasziniert.
Wunderbar finde ich, dass man halt so eine Entwicklung bei ihm beobachten kann. Das Frühwerk ist ja noch sehr verspielt, experimentell. Natürlich war das alles noch analog, aber genau da finde ich mich selber noch so wieder. Und zum späteren Zeitpunkt, dann letztendlich vor allen Dingen mit Heimat, hat er eine Erzählform entwickelt, wo meine Hauptfrage immer war, er hat immer gesagt, ich bin vom Nicht-Erzähler zum Erzähler geworden. Und da, ja, da habe ich mich immer dran gerieben, an diesem Nicht-Erzähler. Was ist denn das Nicht-Erzählen im Gegensatz zum Erzählen? Weil ich finde, sein Frühwerk erzählt auch ganz viel, ja, und ist sehr künstlerisch.
Wann ist denn und wie ist die Idee jetzt entstanden, einen Dokumentarfilm, ein dokumentarisches Porträt über Edgar Reitz zu machen?
Ich habe Edgar Reitz 2015 bei einer Lesung eigentlich relativ spontan angesprochen und auch relativ aus dem Bauch heraus gefragt, ob ich einen Film über ihn machen dürfte. Und so kam der Erstkontakt zustande. Dann haben wir einen Vordreh machen können in seinem Heimatort Morbach im Hunsrück. Da haben wir eine halbe Stunde Zeit eingeräumt bekommen und haben gemerkt, es ist nicht ganz einfach, vor allen Dingen die Absicht zu verfolgen, ein langes Porträt über ihn herzustellen, und haben uns dann in einem Team auch gemeinsam überlegt, was kann man für ein filmisches Konzept im Vorfeld überhaupt schon entwerfen, was mit ihm funktionieren könnte. Wir haben auch sehr viel Raum für spielerische Momente, für auch Improvisation und Spontanes, wo er sich auch eingebracht hat und zum Ende des Drehs hin auch tatsächlich zu einer Art Teammitglied geworden ist. Also er war dann auch mit im Spiel. Am Anfang hat es noch ein bisschen gedauert, aber als wir sein Herz gewonnen haben mit ein paar Szenen, die wir auch geskriptet haben und er auch mitbekommen hat, wo wir hinwollen, dass wir also nur Gutes mit ihm im Schilde führen, war das Eis gebrochen.
Der schöne Titel 800 Mal einsam bezieht sich auf eine Idee von Edgar Reitz, als Sie ihn fragen, was er denn sieht, wenn er einen Kinosaal sieht. Das ist ja interessant, dass der Ort eigentlich eines kollektiven Erlebnisses wie Kino für ihn etwas mit Einsamkeit zu tun hat. Sie wirkten auch sehr überrascht, als er Ihnen das gesagt hat.
Ehrlich gesagt ist er gar nicht so einverstanden mit dem Begriff einsam in Bezug auf seine Person und sein Werk vor allen Dingen, weil er sieht sich dann nicht. Aber es hat was mit mir und meinem Blick und auch vielleicht mit meiner Generation zu tun. Dem Dialog geht vorweg, dass ich ihm ein bisschen darüber streite, welches Gemeinschaftsgefühl nun dazu führt, dass wir alle wieder ins Kino gehen. Er sagt halt, wir müssen überhaupt erstmal dieses Gemeinschaftsgefühl wieder entwickeln, dass wir gemeinsam etwas erleben wollen. Und ich sage halt, naja, in unserer Zeit sitzen alle an ihren Smartphones und dümpeln in ihrer Einsamkeit und Isolation dahin und vielleicht schafft das wieder Gemeinschaft. Und dann lachen wir darüber, dass dann 800 Einsame sich dann doch wieder im Saal wiederfinden.
Es gibt auch so schöne Momente, wo man dann sieht, wie sie gemeinsam mit ihrem Team und Edgar Reitz sich filmen, da werden auch Handys rausgeholt. Spannend ist ja, dass er selber auch davon erzählt, vielleicht sogar ein bisschen kulturpessimistisch, dass er manchmal Menschen beobachtet, die eher damit beschäftigt sind, sich selbst zu fotografieren, als zum Beispiel eine Berglandschaft zu beobachten. Wie geht das zusammen, dass jemand dann, ein Filmemacher ist, der dann auch mit Technik spielt und auch mit Handy spielt? Er ist dann gar nicht so selfie-resistent, wenn man meinen würde, jedenfalls wenn man ihren Film sieht.
Das stimmt, aber ich finde, das geht immer zusammen, weil das auch ein ganz großes Thema in dem Film ist, dass es um Ambivalenzen geht, dass man sich und allen anderen auch gestattet, dass man fehlbar ist und dass man Stellungen und Haltungen vertritt und trotzdem nicht in allem die Konsequenz mitbringen kann, weil man ein menschliches Wesen ist, was Fehler macht, was scheitern kann und darin aber auch irgendwo die Kraft liegt, sich ja auch selbst immer weiterzuentwickeln. Und er ist offen den ganzen Techniken gegenüber, er verwendet die selber und trotzdem kommt er natürlich aus einer ganz anderen Zeit und das ist natürlich gegensätzlich, aber ich finde, das schließt sich natürlich nicht aus.
Jetzt nach dem sehr intensiven Gespräch mit ihm, mit den Vorbereitungen zu dem Film. Was haben Sie über Edgar Reitz, vielleicht auch über seine Auffassung zur Arbeit und zum Leben? Wir haben ja gesagt, das hängt sehr nah bei ihm zusammen. Was haben Sie jetzt gelernt, mehr erfahren, Neues erfahren, anders gesehen? Sehen Sie ihn und sein Werk vielleicht jetzt auch in einem anderen, neuen Licht?
Das ist eine ziemlich interessante Frage, weil ich direkt denke, ich habe so viel mehr über mich selber erfahren und über meine eigene Motivation, Filme zu machen und über mein eigenes Scheitern, was ich auch schon erlebt habe und meinen eigenen Kampf, den ich in meiner Generation antrete, in, sagen wir mal, dem Filmkunstbereich. Und da ist die Begegnung mit Edgar Reitz für mich ein ganz großer Motivator geworden. Das war er vorher schon. Ich habe natürlich auch alle Bücher gelesen und alle Filme geguckt und es gibt viel auch niedergeschrieben, was auch im Film vorkommt. Das sind keine großen Überraschungen für mich gewesen und es hat einfach ganz viel mit mir selber gemacht. Das kann ich sagen.
Hat er denn den Film gesehen?
Selbstverständlich. Er ist auch in eine Form Rohschnittprozess involviert gewesen, in der Form, dass wir ihm zwei Momente der Rohschnittphasen gezeigt haben. Was ich großartig fand, er hat mir absolute Freiheit gelassen und gesagt, das ist natürlich dein Film und stilistisch, künstlerisch ist das deine Angelegenheit. Aber er würde ihn schon auch gerne mal sehen im Entstehungsprozess, weil er ist schon vorsichtig und auch skeptisch. Und so jemand ist vorsichtiger, als wenn man seine eigene Oma filmt, die eh nicht weiß, was auf sie zukommt. Er weiß ja, was passiert. Aber tatsächlich war es für ihn auch nochmal so ein Aha-Erlebnis, sich selbst so ausgestellt zu sehen. Damit muss man erstmal umgehen können. Und das ist, glaube ich, für jeden schwierig, vor allem, wenn es dann auch noch groß präsentiert wird. Viele wissen dann gar nicht, wie man damit umgehen soll. Aber er steht voll hinter dem Film und hat eigentlich sogar ein ganz großes Kompliment ausgesprochen, dass das so ein Film wäre. Wenn er mal nicht mehr lebt, dann würde das doch ein ganz toller Film sein, der ihn so abzeichnet.
Anna Hepp im Gespräch über ihre sehr schöne filmische Annäherung an Edgar Reitz. Es ist Zeit für unsere große Kritikerrunde live von den 76. Filmfestspielen von Venedig. Traditionell der Zeitpunkt, an dem wir zurückblicken wollen und uns ein paar Gedanken über die Bilder und Seherfahrungen der vergangenen Tage machen. In der Kritikerrunde bestehend aus der Filmredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit, Katja Nikodemus, und Filmkritikerin Anke Lewicke. Hallo, guten Tag.
Hallo, hallo.
Wir beginnen vielleicht mit einem kleinen Fazit. Das war ja schon erstaunlich zu sehen, wie stark und überzeugend sich hier das klassische Erzählkino präsentiert hat. Als erstes Beispiel würde ich dafür gerne den neuen Film des umstrittenen Regisseurs Roman Polanski nehmen, der hier auch als einer der Favoriten für den Goldenen Löwen gehandelt wird und auch schon mit dem Kritikerpreis der Fipresque-Jury ausgezeichnet wurde, also letztendlich Kollegen und Kolleginnen von uns. In J'accuse geht es bei ihm um die Dreyfus-Affäre, um den jüdischen Offizier, der am Ende des 19. Jahrhunderts zu Unrecht der Spionage verdächtig wurde. Ein Film, der sehr klassisch, fast schon klassizistisch erzählt. Katja Nikodemus, mit seiner Dramaturgie erfindet Polanski den Historienfilm nicht neu. Wieso hat uns J'accuse dennoch so überzeugt?
Ja, weil uns dieser Film auf eine sehr zwingende Weise hineinführt in ein System, nämlich in das System des französischen Militärgeheimdienstes um 1894-95. Und gemeinsam mit dem neuen Chef dieses Geheimdienstes betreten wir die Räume, das Gebäude, diese Institution. Wir erleben auf sehr anschauliche Weise knarrende Dielen, abgehängte Fenster, Aktenberge, zerrissene, zusammengeklebte Briefe, das ganze altmodische System oder zeitgenössische System der Spionage. Man meint den Muff in diesen Räumen zu riechen und nun muss dieser Major Picard, dieser neue Chef, aber feststellen, dass dieses System überhaupt nicht an der Wahrheit interessiert ist, auch an der Unschuld von Dreyfus, die er herausfinden wird. Und das Faszinierende an diesem Polanski-Film ist wirklich, dass er ein sich selbst reproduzierendes System zeigt, das immer nur herausfindet, was es herausfinden will, getragen ist von Nationalismus, Antisemitismus, von tiefen Ressentiments, und man fühlt sich sofort erinnert an heutige Kommunikationsblasen, in denen die Menschen ja in sogenannten sozialen Netzwerken auch immer herausfinden, was sie schon zu glauben wissen, sich mit den gleichen Nachrichten und Medien versorgen. Und gerade weil Polanski hier so klassisch erzählt, also mit leicht ausgebleichten grauen Bildern, mit klaustrophobischen Räumen, springt einem diese Parallele zum Jetzt viel mehr ins Auge, als wenn er versuchen würde, diese Welt opportunistisch zu modernisieren.
Ja, und das Gute ist, dass dieser Picard eben auch eine klassische Identifikationsfigur ist. Er ist zwar Antisemit, aber trotzdem nimmt er uns eigentlich mit an die Hand und führt uns von Station zu Station mit. Und das Interessante an dem Film ist, auch wie er dann ein Privatleben noch bekommt. Er hat eine Affäre und alles. Und man bekommt aber auch seine unglaubliche Einsamkeit mit bei den Ermittlungen, dass er überhaupt gar keine Solidarität erfährt, dass er der Einzige ist, der für diese Gerechtigkeit kämpft. Und ich glaube, so einen Helden braucht es dann auch, wenn man so einen Historienfilm dreht.
Geschult ist ja Polanski am klassischen Hollywood-Kino. Er selber hat ja das klassische Erzählen Hollywood-Kino jahrelang geprägt. Deshalb war es ja auch gar nicht so uninteressant zu sehen, dass die amerikanischen Spielfilme im Wettbewerb, die wir am Anfang des Festivals gesehen haben, uns auch durch das klassische Erzählen so überrascht und überwältigt haben. Zum Teil Ad Astra von James Gray ist ja eigentlich ein Science-Fiction-Film, auf den ersten Blick sehr gut erzählt, aber auch irgendwie bekannt, und dennoch braucht es vielleicht diese klassische Herangehensweise, damit wir mit diesen Bildern auf eine ganz andere Entdeckungsreise gehen.
Ja, klassisch ist vielleicht erstmal die Struktur, so ein Dreiakter. Der Astronaut Roy McBride, gespielt von Brad Pitt, bekommt eine Mission. Er soll seinen Vater finden, der vor 16 Jahren bei einem Forschungseinsatz am Planeten Neptun verschollen ist. Der Sohn wird dann erfahren, dass der Vater außer Kontrolle geraten ist, dass er seine Crew umgebracht hat. Und auch hier haben wir einen einsamen Mann, isoliert in einem System, nämlich hier in dem System der militärischen Raumfahrt. Und auch dieses System ist eigentlich nur interessiert an Vertuschung, an der Manipulation von Öffentlichkeit. Und wir erleben jetzt diesen Astronauten, der ins Weltall reist und eigentlich mit sich selbst völlig alleine ist, der kein Gegenüber hat und mit sich selbst in einen Dialog tritt. Und der Film ist dann ästhetisch so interessant. Draußen haben wir dunkle, weite Unendlichkeit. Drinnen haben wir diesen Mann, der sein Selbst, sein Männerbild, seine Erziehung, auch seine Kindheit befragt und in Frage stellt. Und hier in Venedig hat der Regisseur James Gray das auch sehr schön auf den Punkt gebracht auf der Pressekonferenz. Diese Spannung zwischen dem privaten, kleinen und der Unendlichkeit.
So we decided to try and tell the smallest possible story in the biggest possible tapestry for exactly that reason. In the tiny becomes the universal. That was really the impetus to the whole film.
Also die kleine private Geschichte und im Hintergrund das Kosmische, die kosmische Weite. Das ist ja ganz umgedreht bei dem dritten Film, über den wir sprechen wollen, weil das Klassische, das ist ja nicht nur Hollywood, ist auch das japanische Kino letztendlich auch, das klassische Erzählen. Und da hatten wir den Eröffnungsfilm eines japanischen Regisseurs, Kore-eda Hirokazu, Die Wahrheit mit Catherine Deneuve und Juliette Binoche als Mutter-Tochter-Duo. Catherine Deneuve spielt eine alternde Diva, eine Schauspielerin, ihre Tochter, Drehbuchautorin, kommt zu Besuch. Mutter-Tochter-Geschichte eigentlich, aber wie es ein Regisseur erzählt, wie Kore-eda, diese Lügen, die Fiktion, die Wahrheiten, die Verhältnisse zwischen den Figuren, das hat dann auch uns begeistert, weil es eben formal recht zurückgenommen ist.
Ja, wenn ich mal sagen darf, das ist doch nach wie vor mein Lieblingsfilm, eigentlich ein Begriff, den man nicht benutzen sollte, aber mir ist... Ja, also Kore-eda ist ja ein großer Familienregisseur und er geht immer in die Familien rein und lässt dann den einzelnen Familienmitgliedern eben Zeit und Raum, so sich selbst in diesem Familiengefüge zu finden, und wir dürfen sie dann dabei beobachten. Und hier, das muss man mal einfach sagen, ist es eine ziemlich unorthodoxe Familie. Also weil wir haben eine Schauspielerin als Mutter, die eine totale Narzisstin ist, aber das lebt sie eben auch hemmungslos aus. Und was mir jetzt so imponiert,
fasziniert hat bei diesem sehr feinsinnigen Drehbuch ist, dass das trotzdem eine Familie ist, aber die setzt sich eben ganz anders, als wir es so kennen, so zusammen. Also diese Catherine Deneuve-Figur gibt eben Juliette Binoche, die ja Drehbuchautorin ist, auch eine große Freiheit. Nicht nur jetzt, was ihre Beziehung betrifft, den Umgang, wie man eben mit den Männern umgeht, was man so haben kann, sondern auch die Freiheit, sich jeden Tag selbst zu erfinden, was sie als Schauspielerin sowieso macht. Aber das kann man auch im Privaten machen. Und das finde ich eben ganz interessant. Man ist nicht nur eine Mutter, sondern man hat ganz viele Facetten und diese Facetten kann man auch in der Familie ausleben und genau das tut man in dem Kore-Eda-Film und deshalb ist es immer so überraschend, was da alles passiert.
Spannend ist ja auch, weil Kore-Eda, ich wollte den japanischen Kontext nochmal reinbringen, da ist ja die Kamera manchmal so 3-4 Meter zurückgelassen. Also man sieht das nicht, man ist nicht so penetrant und zieht nicht auf die Figuren rauf. Das ist nun sein erster Film, den er außerhalb dieses japanischen Kontexts gedreht hat. Merkt man dann trotzdem noch, aus welcher Erzähltradition er kommt an diesem Film oder passt er sich, sagen wir, einer Art des französischen Kinos an?
Ich finde, man merkt das schon, eben durch die Kameraposition, auch durch seinen Umgang mit der Natur, der ein sehr poetischer ist. Die Natur hat ja eine ganz eigene Rolle. Manchmal sieht man die Jahreszeiten, die fallenden Blätter, der ganze Garten dieses Hauses spielt eine große Rolle. Ich finde aber auch, dass Kore-Eda durch diese erste Arbeit in Frankreich auf Französisch nochmal auf eine andere Ebene, was den theoretischen Kontext seines Kinos betrifft, gelangt, weil er untersuchte ja die Grundfesten der Repräsentation durch eine Starschauspielerin, die sich auch selbst beim Spielen zuschaut, aber auch durch eine Ebene auf dem Set. Man sieht diese Schauspieler noch arbeiten, bei diesem Film, den sie dreht, gibt es auch meine Mutter-Tochter-Beziehung, aber auch um das Sprechen im Alltag, wie weit es da um Inszenierung geht, in einer Familie, um selbst, um Fremdbilder. Das alles wird auf unglaublich komplexe Weise verhandelt in einem wahnsinnig eleganten Drehbuch.
Und die Kamera ist wie bei Kore-Eda und wie häufig im japanischen Kino immer auf Augenhöhe der Protagonisten und Protagonistinnen.
Soweit der erste Teil unserer Festival-Zusammenfassung. Nach den klassischen Narrationen reden wir gleich über die Regisseure, die die bekannten Pfade verlassen haben. Nach unserem Blick auf die befriedigende Seherfahrung des klassisch erzählten Spielfilms im Wettbewerb von Venedig wollen wir jetzt über jene Filme sprechen, die etwas mehr gewagt haben. Auch das möchten wir hier manchmal sehen, also das filmische Experiment, wobei wir vielleicht bei dieser Festivalausgabe eher von formalen Ausreißern sprechen sollten. Zum Beispiel der italienische Spielfilm Martin Eden von Pietro Marcello. Der hat viele Kritikerinnen zum Schwärmen gebracht, gerade weil es ein Film ist, der seine ganz eigene Poesie entwickelt. Er basiert auf dem gleichnamigen Roman von Jack London. Die Geschichte eines Seemannes mit Schriftstellerambitionen wird aber hier ins Neapel des frühen 20. Jahrhunderts verlegt. Dieser Film folgt seinem Helden jetzt nicht ganz chronologisch und auch nicht linear.
Und vielleicht holt er deshalb gerade die Poesie hervor. Und das ist eigentlich ein Begriff, mit dem ich mich immer schwer tue. Ein poetischer Film, weil das kann man so schwer erklären. Aber dieser Film hat es wirklich. Es geht ja um einen arbeitslosen Seemann mit Schriftstellerambitionen. Und er möchte eigentlich aus seinem Leben berichten und das ist ein Leben, was von Armut geprägt ist. Und da kommt natürlich der italienische Neorealismus rein und wie der mit aller Selbstverständlichkeit gezeigt wird, diese armen Bauer, diese armen Seemänner und alles, das ist, da greift der Film auch auf Archivmaterial zurück. Dadurch kriegt er schon eine Note, eine ganz andere Note. Also da wird das, was er sich sozusagen beim Schriftstellern denkt, auf eine ganz andere Ebene schon wieder bebildert. Das hat mir gut gefallen. Und dann hadert natürlich dieser Mann auch immer wieder mit sich selbst, weil er weiß, wenn er aus seinem Leben schreibt und er hat dann später ja auch Erfolg, wird er sich von diesem Leben entfernen. Und deshalb lässt der Film ihm aber auch immer wieder Auszeiten, wo man ihn einfach mal alleine laufen sieht durch die Straßen Neapels. Da guckt er sich die Feste an oder man sieht ihn einfach wieder am Meer. Und da braucht es einfach gar keine Worte mehr, sondern man ist einfach ganz in diesen Bildern drin, in dieser Gegenwart dieses Mannes und meint auch eigentlich, seine Gedanken werden da so richtig versinnbildlicht. Und das ist ein ganz ungewöhnlicher Film, weil er auch so eine freie Dramaturgie hat. Es ist auch ein Psychogramm eines Mannes. Aber es ist dann, ja, es gibt immer wieder Zeitsprünge und man muss sich so selbst zurechtreiben, was dazwischen einfach so passiert ist. Also der Film hat auch was von einem Gedicht und gleichzeitig reflektiert er aber auch viel italienische Politik. Es geht um Kommunismus, den aufziehenden Faschismus. Das blitzt auch alles so immer wieder in diesen Bildern auf. Also dieser Titelheld, der ist auch wie so ein Schwamm für die ganze italienische Geschichte des letzten Jahrhunderts.
Das ist auch ein schönes Arbeiten mit Filmmaterial, Archivmaterial, das nachgedreht worden ist, nachkoloriert worden ist. Das ist Martin Eden von Pietro Marcello, auf jeden Fall ein Favorit auf einen der Preise. Ein formaler Solitär im Wettbewerb, das war der Schwede Roy Andersson. Schon ehrlich gesagt immer, und er bleibt sich sehr treu, vor 5 Jahren gewann er überraschend den Goldenen Löwen hier. Vielleicht gelingt ihm das ja mit About Endlessness erneut. Andersson, wie gesagt, bleibt sich sehr treu und zeigt uns so traurig-depressive Vignetten über die Traurigkeit der Existenz. Ist das nicht immer wieder bewundernswert, Katja Nikodemus, wenn ein Künstler wie Andersson in seiner Formsprache über Jahrzehnte hinweg so konsequent bleibt?
Ja, unbedingt, aber ich finde auch, dass er sich innerhalb eines bestimmten formalen Rahmens einfach nochmal neu erfindet, weil jetzt in diesem neuen Film, die einzelnen Szenen sind, glaube ich, jetzt nur 1 bis 3 Minuten lang. Manche funktionieren ja so wie statisch inszenierte Alltagsbeobachtungen, manche wie Sketche mit richtigen Pointen. Und wenn man den Film sieht, hat man sofort so Wörter im Kopf wie Condition humaine, Comedy humaine. Und ich finde, genau wie bei Anke Lewicke, die jetzt eben über das Wort Poesie nachgedacht hat, diese Filme zwingen einen in diesem Jahr schon sehr genau nach Worten zu finden. Man denkt, man kennt die Systeme, diese Regisseure, aber sie sind dann doch noch mal ein bisschen anders. Und ich fand jetzt hier bei Roy Andersson, diese ganzen Szenen sind auf den Blick sehr lose, diese Vignetten über die menschliche Existenz, aber zusammengehalten werden sie doch durch eine ganz zwingende Ästhetik, nämlich helle Räume, die sich in der Tiefe des Bildes verlieren, die auch grafisch total faszinierend sind, voller Details. Und man hat das Gefühl, dass unsere kleine Endlichkeit in der Unendlichkeit dieser Räume inszeniert wird. Und manchmal kamen mir diese weißlichen Räume so vor wie so ein melancholischer Himmel. Die Menschen sind eigentlich schon enthoben der Erde und tun aber in diesem seltsam melancholischen Himmel das, was sie schon immer getan haben, nämlich Champagner trinken, Kriege führen, ihren Neid ausleben, auf einem Bahnhof auf den Liebsten oder die Liebste warten.
Ja. Ja, könnte man da vielleicht so ein bisschen von Stimmungsbildern reden, weil diese Filme, also dieses einzelne Bild immer so präzise choreografiert ist und jeder Satz genau stimmt, jede Beobachtung, dass auf einmal eben das Gefühl sich so richtig in dem Film ausbreiten kann. Sie haben ja diese herrliche Champagner-Szene schon erwähnt. Da sagt eine Stimme, ich sah eine Frau, die sehr, sehr gerne Champagner trinkt und auf einmal ist die ganze Freude und der Genuss einfach im Bild drin. Also die ganze Leinwand wird davon vollgesogen.
Das ist auch spannend, wo die Kamera da steht. Er zwingt uns nämlich nie immer in die Gesichter 1:1 zu blicken. Wir müssen sehr viel antizipieren. Diese Räumlichkeit, die er mitinszeniert in diesen Tableaus letztendlich, ich glaube, das hat auch viel mit der Kraft und der Wirkung dieser einzelnen Vignetten zu tun. Neben Roy Andersson, der jetzt, wie gesagt, ein sehr bekannter, etablierter Name ist, müssen wir auch über ein Regiedebüt im Wettbewerb sprechen. Das Regiedebüt der Australierin Shannon Murphy. Sie zeigte hier Baby Teeth. Sie war eine von 2 Frauen im Wettbewerb und darauf angesprochen, hat sie uns eigentlich ziemlich deutlich zu verstehen gegeben, dass sie das alles nicht mehr hören kann.
I think it's a real struggle to always be having to answer questions about being a female filmmaker, to be honest.
Ja, genau. Also sie will nicht immer danach gefragt werden und so gedeutet werden, als wäre jetzt die einzige Quotenfrau. Sie möchte über ihren Film sprechen und wir wollen das auch. Im Mittelpunkt steht hier eine Schülerin, die sehr schwer krank ist, an Krebs erkrankt ist. Aber der Film hat nichts Schweres, er hat nichts Depressives, er hat was Leichtes, fast schon Instagram-Haftes, wie er erzählt. Was ist das für eine Wahl an erzählerischen Mitteln, die sie da trifft?
Ja, sie haben ja eben den Begriff formale Ausreißerin benutzt und ich finde, dieser Film, gerade wegen dieses Themas, der macht das schon. Also er hat einzelne Kapitel mit lakonischen Titeln und darüber erfährt man überhaupt erst, dass dieses Mädchen so schlimm krank ist. Also es muss gar nicht so schwer inszeniert werden, es wird einfach nur so geschrieben und dann 2 Szenen später muss sie auch schon eine Perücke tragen. Dann gibt es auch sehr, sehr viele fröhliche Farben und man hat das Gefühl, diese fröhlichen Farben beschützen eben auch das Mädchen. Und dann haben wir hier auch wieder einen Familienfilm und eigentlich ist es ja auch eine sehr neurotische Familie. Die Mutter nimmt Psychopharmaka, der Vater geht fremd und sonst was. Aber durch den Schmerz, dass sie wissen, sie werden vielleicht ihre Tochter bald verlieren, setzt sich diese Familie auch nochmal neu zusammen. Und dadurch kriegt der Film auch wieder so eine Art schöner Utopie. Und dadurch hat er auch eben eine, ja, man kann das sagen, eine sehr besondere Energie.
Schön ist auch, dass die Regisseurin all ihre Figuren liebt, aber sie am Ende von den harten Sachen des Lebens eben nicht 1:1 beschützen darf.
Das ist eigentlich ein sehr schön dialektischer Film, weil er eigentlich erzählt ja von einem langen Sterben, also einige Monate, aber produziert dabei ständig Zeichen des Lebens. Das Mädchen verliebt sich, die Eltern sind gezwungen, sich als Paar nochmal zusammenzufinden und zu befragen. Ja, toll.
Ja, genau. Wir werden noch über weitere Favoriten sprechen in unserer dritten Kritikerrunde. In unserer letzten Kritikerrunde wollen wir noch über ein Thema sprechen, das sich ein wenig auch durch die Filme gezogen hat in den letzten 10 Tagen, nämlich der Aufruf zum Aufstand gegen die Verhältnisse, Arme und Vergessene, die sich erheben und dann auch immer wieder anarchisch gegen die Ungerechtigkeit der Gesellschaft protestieren. Im Joker war das der Fall, sehr düster da, aber auch beim Franzosen Robert Guédignon steckt hinter den Bildern Katja Nicodemus eine politische Agenda.
Na, man kann auf jeden Fall sagen, dass in beiden Filmen geht es um Menschen, die eigentlich in einer Gesellschaft leben, arbeiten, existieren wollen, aber an ihre Grenzen und an den Rand gedrängt werden. In Robert Guédignons Film Gloria Mundi, der spielt ja wieder in Marseille, wo seine ganzen Filme immer sind. Man hat das Gefühl auch, dass man mit diesen Schauspielern gemütlich altern kann, weil es sind immer dieselben. Ja, und man sieht dann eben, wie eine Familie, die wirklich schuftet, alle haben verschiedene Berufe, so untere Mittelschicht, würde ich sagen, wie die durch eine Reihe von Zwischenfällen, ja, ein Streik unter anderem, an ihre Grenzen gerät und es gibt auch einen Akt der Gewalt am Ende. Und Guédignon erzählt das mit sehr klassischen Mitteln. Es hat aber so eine Unaufhaltsamkeit, wie so ein Uhrwerk, das irgendwann zu einer Eskalation führen muss. Und in Joker von Todd Phillips, da spielt ja Joaquin Phoenix, Batmans zukünftigen Gegenspieler, ein Clown, der eigentlich auch nur arbeiten will als Reklame-Clown, der Psychopharmaka nimmt, angeschlagen ist, aber auch durch einen Überfall, auch dadurch, dass er seine Medikamente nicht mehr bekommt, das Gesundheitswesen wird zusammengestrichen, auch er gerät an seine Grenzen. Und hier haben wir auch eine sehr extreme Ästhetik, die Bilder eines chaotischen, vermüllten New Yorks, eine abgefahrene Ästhetik. Und beide Filme zeigen eigentlich diesen Mechanismus auf formal unterschiedliche Weise. Unterschiedlicher kann man sich gar nicht vorstellen, aber es geht schon um dieselbe Ausschlussmechanik.
Ja, das Spannende ist ja auch, dass es unterschiedlich, wir haben es gerade gehört, visuelle Strategien gibt, wie man dann auch von der Gewalt erzählt, die es dann ja gibt. Es entlädt sich ja meistens in Gewalt. Beim Joker hatte man das Gefühl, es ist mehr als nur ein kleiner Aufstand, es ist eine absolute Rebellion. Kill the Rich steht auf diesen großen Pappschildern, die die Demonstranten auf den Straßen hochhalten. Anke Lewicke, finden denn diese Filmemacher überzeugende Strategien für diese Gewaltakte?
Ja, also mich hat am meisten noch der Film, der gestern an Premiere hatte, am Ende überzeugt, Waiting for the Barbarians. Und in diesem Film wird ja ein Thema aufgegriffen, was es auch in diesem Festival immer wieder gab, die Gewalt, die der Mensch sich gegenseitig angetan hat und immer noch antut. Und dieser Film spielt in einem fiktiven Land. Es geht schon um eine Kolonie. Es fällt immer wieder das Wort Empire. Und man bekommt einfach mit, die Gewalt, die dort ausgeübt wird gegen die Leute, die da eigentlich wohnen, wie die dann immer mehr zurückschlägt. Und das ist alles sehr stilisiert erzählt in einem Wüstenraum, teilweise auch mit einer Kunstsprache. Und da hatte ich das Gefühl, wenn das Kino so ganz abstrakt wird und die Kamera tritt da ja auch wirklich so sehr zurück, da ist das wirklich alles auch die Menschen sind eine Versuchsanordnung. Johnny Depp spielt diesen bösen Connell, der diese ganzen Gewalttaten begeht, auch mit einer, der verzieht keine Miene. Also der Film hat so einen unheimlichen Nachhall und man muss gar nicht so viel die Gewalt sehen. Also man kriegt sie zwischendurch punktuell mitgeteilt, aber sie lebt sich dann auch immer über die anderen Bilder und wenn Johnny Depp dann rauszieht, um eine Mission zu erfüllen, dann können wir uns genau vorstellen, was da eigentlich passiert.
Genau, das war der letzte Wettbewerbsfilm, der basiert auf dem gleichnamigen Roman von J.M. Coetzee, der südafrikanische Nobelpreisträger, der auch selber das Drehbuch geschrieben hat und es ist ja eigentlich auch alles sehr allegorisch gemeint. Wir wissen nicht, wo der spielt, in welcher Zeit. Die Gefahr ist aber außen und sie kommt in dieses Fort immer näher ran, bis, glaube ich, irgendwann selbst der sensationell gespielte Statthalter von Mark Rylance merkt, vielleicht sind wir die Barbaren und nicht die, die außerhalb sitzen.
Ja, und dass eben das Gefühl der Bedrohung durch das Fremde eine absolute Fantasie eigentlich ist, in die sich alle reinsteigen können, bis es kein Zurück mehr gibt.
Wir müssen gegen Ende unserer Runde nochmal die sehr klassische Frage stellen, wem wir heute Abend denn den größten Preis oder den wichtigsten Preis oder den schönsten Preis, wen auch immer man das formulieren will, gönnen würden. Wen darf die Jury nicht übersehen, Katja Nicodemus?
Ich finde es eigentlich ein sehr befriedigendes Gefühl, dass alle Filme, über die wir jetzt gesprochen haben, eigentlich würdige Preisträger wären. Man hat dann vielleicht so kleine Lieblinge. Also ich finde eben den Koreeda, den japanischen Film mit Catherine Deneuve als Schauspielerin herausragend, La Vérité. Aber ich könnte mir eben auch Ad Astra, den Science-Fiction mit einem sich selbst reflektierenden Brad Pitt, einsam im All vorstellen. Beides wären würdige Filme.
Anke Lewicke. Auch wir haben gehört, Poesie ist ein schwieriges Wort, aber auch der Lieblingsfilm ist ein schwieriges Wort. Aber was wäre denn der würdige Gewinnerfilm dieses Jahr?
Ja, da müsste ich nochmal auf Katja Nikodemus zurückgehen. Ich finde, dass Katrin Deneuve auf alle Fälle den Darstellerinnenpreis gewonnen hat. Schöner kann keiner die Augen rollen, wenn der Name Brigitte Bardot fällt. Dafür sollte es schon mindestens 3 goldene Löwen gehen. Ja, und dann würde ich mir einfach wünschen, dass so ein Film vielleicht, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, Pablo Larraíns Emma mit einer, also diese Titelheldin ist genauso wenig zu fassen wie dieser Film eigentlich. Es ist eine Wahlfamiliengeschichte, auch hier wieder, die mit einem ganz kuriosen Ende. Es wird viel getanzt und dieser Film hat so viele Bilder produziert, die gar keine unbedingte Bedeutung haben, aber die so für sich stehen. Und diese Bilder sind in meinem Kopf noch so präsent. Also das Anfangsbild, wo sie eben diese Heldin mit einem großen Flammenwerfer eine Lampe, eine Ampel anzündet und nachts. Und das ist einfach so ein eingängiges Bild. Und das bleibt einfach da, weil es ist einfach ein erzählerisches Rätsel.
Mhm. Auch ein großes Bild der Rebellion.
Übrigens. Das stimmt allerdings. Also wir hatten so einige davon. Ich würde mich vielleicht noch anschließen. Also den Kore-eda-Film La Vérité, die Wahrheit, die fand ich auch schon sehr gut. Aber Todd Phillips Film, der Joker, hat mich so überwältigt und eigentlich niedergewalzt, dass ich, glaube ich, noch lange dieses Lachen von Joaquin Phoenix als Joker hören werde. Vielen Dank an meine kleine Rückblicksrunde, Katja Nikodemus, die Filmredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit, und Anke Lewicke. Wen Lucrezia Martell, die Jurypräsidentin, heute Abend auszeichnen wird, das erfahren wir heute Abend und bei uns.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Nach unserem Blick zurück auf das Festival blicken wir jetzt nach vorne auf die Kinostarts der kommenden Woche. Und wie jede Woche stellt sie Christian Bernd vor.
Ich treffe mich mit jemand anderem. Ich treffe mich mit einem anderen Mann.
Wie treffen?
Abends auf dem Nachhauseweg eröffnet Marlene ihrem Freund, dass es aus ist. Leo, gespielt von Alexander Fehling, fällt aus allen Wolken. Entsprechend genervt reagiert er, als ihn eine falsch adressierte E-Mail mit Weihnachtsgruß erreicht.
Liebe Emma Rothner, herzlichen Dank für Ihre überaus originelle Massenmail. MFG, Leo Leike.
Die Antwort folgt prompt.
Passiv-aggressiver Idiot.
Die Verfilmung des Bestsellers von Daniel Glattauer, Gut gegen Nordwind, beginnt als klassische Verwechslungskomödie. Leo liefert sich mit Emma, gespielt von Nora Tschirner, einen frechen E-Mail-Schlagabtausch, aus dem bald mehr wird.
Es fühlt sich gut an, die Freiheit, die uns dieser anonyme Austausch gibt.
Ist das ein virtuelles Freundschaftsangebot?
Ich glaube schon.
Leo ist enttäuscht, als Emma erwähnt, dass sie verheiratet ist. Aber ihre Beziehung zum älteren Bernhard, für dessen Kinder sie wie eine Mutter ist, hat sich abgekühlt. Es dauert, bis der Film in Gang kommt, weil Regisseurin Vanessa Jopp die erste Hälfte eher wieder nach deutscher Komödienkonvention inszeniert und der flapsige E-Mail-Talk zu banal verläuft, um das behauptete tiefe Einverständnis zu glauben. Erst wenn Emma real erscheint, gewinnt die Geschichte an Fahrt. Ihr Dilemma rührt mehr als Leos bierseliges Liebesleid. Wenn Leo das geplante erste Treffen absagt, kann man in ihrem zusammenfallenden Gesicht allen Schmerz, der auf ihr lastet, ablesen. Mit ihrem ausdrucksstark sensiblen Spiel gelingt es Nora Tschirner, der Geschichte passagenweise eine Tiefe zu geben, die der Film in seiner sentimentalen Erzählweise zumeist vermissen lässt. Ein nächtlicher Wald im Preußen des Jahres 1774. Hier sind freigeistige französische Adlige gestrandet, die den Hof von Versailles verlassen mussten, weil der neue König mit den frivolen Ausschweifungen aus der Zeit seines Vorgängers aufräumen will. Die Flüchtlinge hoffen auf die Hilfe des Grafen von Walchen, gespielt von Helmut Berger.
Wir müssen schnell in Preußen Unterstützung finden.
Ich werde mal sehen. Vielleicht finde ich jemanden am Hofe von Friedrich II., der sich da gut auskennt, aber momentan ist es etwas schwierig.
Für Libertinage stehen auch im aufgeklärten Preußen die Zeiten schlecht. Und so harren die Adligen im Wald aus, wo sie sich sehr explizit ihren sexuellen Experimenten hingeben. Der katalanische Regisseur Albert Serra variiert mit seinem in Cannes ausgezeichneten Film Liberté seine gleichnamige Inszenierung an der Berliner Volksbühne und zeigt eine Epoche in Agonie. Am Vorabend der Französischen Revolution steht die freizügige höfische Kultur vor ihrem Ende. Die sogenannten Libertins versuchen, ihre an Casanova und Desart geschulte Lebensart zu bewahren.
Prenez l'autre genre. Commencez par le bas.
Die Ausschweifungen dienen nicht der Triebbefriedigung, sondern dem Erkenntnisgewinn. In der höchsten Lust sucht man die existenzielle Erfahrung sinnstiftender Todesnähe. Dieses Erforschen des sexuellen Exzesses inszeniert Serra als naturalistisch-bukolisches Tableau von morbider Schönheit. Und kongenial verkörpert Helmut Berger, selbst ein Relikt der Libertinage früherer Tage, die untergehende Welt des frivolen Rokoko mit einer Grandezza, die stille Größe hat.
Hola.
Vor der Tür steht eine Nachbarin, die noch einen Schlüssel hatte. Marcella räumt die Wohnung ihrer verstorbenen Schwester Rina aus, deren plötzlicher Tod sie mehr und mehr aus der Bahn wirft. Während der Familienalltag weiter seinen Gang geht, wird sie von Visionen befallen. Auf dem Sofa plaudern längst verstorbene Tanten, auf gespenstische Weise kehrt eine unbewältigte Familienvergangenheit zurück. Die argentinische Regisseurin Maria Alcé inszeniert die untergegangene Familie als flirrendes Spiel zwischen Albtraum und Realität. In unwirklichem Licht lässt sie ihre Heldin in einer Zwischenwelt taumeln. Ob die Affäre mit dem jungen Bekannten ihrer Tochter wirklich real ist, bleibt fraglich. Der Tod der Schwester verursacht tiefen Schmerz, bietet aber auch die Chance, die gemeinsame Vergangenheit zu hinterfragen. Aus diesem Ineinanderfließen von mystischer Jenseitserfahrung und familiärem Alltagsgeschehen erzeugt Alcé eine Aura, die den Film zu einem ganz eigenwilligen ästhetischen Erlebnis und bemerkenswert reifem Filmdebüt macht.
Und damit geht Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur, für heute zu Ende. Wir sendeten live von den 76. Filmfestspielen von Venedig, die heute Abend mit der Verleihung des Goldenen Löwen zu Ende gehen. Wer die Gewinner dann sind und wie wir die Entscheidung der Jury einordnen, hören Sie dann ab 23.05 Uhr in unserem Kulturmagazin Fazit. Nach den 16 Uhr Nachrichten geht es bei uns weiter mit den Kollegen der Echtzeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.